das nennen ich, weiß gar nicht so richtig.
Sozialkopf.
Sozialkopf, das auch, ja. Ja, ja, das sind das schon interessiert und so, aber sie werden nicht als Heilige vermittelt, denn wo beschämt man sich denn?
Das ist ja auch dann alles vergessen.
Dass viele von diesen Erlebnissen ja einfach nicht artikuliert werden, weil man sich schämt. Und ich bin halt unverfroren, ich kenne die Forschung halt, so weiß ja. So, ich sage das so direkt, nicht? Aber in der Regel darf man das nicht. Also das Unfall, was ich mache, das sollte man eigentlich nicht machen, für ganz als Professor. Nee, das so. Ich denke, diese Scham davor, religiös, einfach mal zu dem, was da so in einem drin ist, was man so ein besonderes und tiefgehendes und tiefgründiges erlebt, die ist eben allgemein geworden. Und das dann auch die Leute verstummen. Und dann wird es peinlich, wenn dann einer mal Mutter auch macht, dass man gleich Sektierer. Ist doch klar, nicht? So, bei der Studentenmission und all diese Dinge, wenn die dann plötzlich mal ihre Sünden bekennen und so, warum ich das nicht machen? Das drückt sich sehr gut wahrscheinlich aus in diesem Moment. Und transzendiert es sozusagen das Alltägliche. Einerlei. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Und da wollte noch jemand was sagen?
Ich finde es ganz interessant, weil dieser Prozess, das bedeutet eigentlich, anstatt das Volk einzubeziehen, indem man die Texte übersetzt und sie so teilhaben lässt, wurde das Ganze entmystifiziert. Das, was eigentlich dieses, die lateinischen Texte, das hatte dieses Heilige eigentlich, nur mit dem Weihrauch und so weiter, da hat man das Gefühl, ja, man steht jetzt vor Gott, oder da kam dieses Gefühl der Kommunikation mit dem Göttlichen auch. Und selbst wenn man das nachvollziehen kann, wenn man es versteht, ist es so profan geworden, dass dieser Austausch nicht mehr da ist.
Also ich habe zum Beispiel erlebt, als ein junger Spund war, da ist schon mal in der Kirche, vielleicht habe ich gerne die Kirche gegangen, und ich weiß ja neben den alten Damen, es waren ja hauptsächlich nur alte Frauen da, und dann wurden halt diese lateinischen Gesänge gesungen. Und manchmal müssen ja auch die Gemeindeglieder mitsingen. Also zum Beispiel in der Andacht dann Tantum Ergo Sacramento, Venerino und so weiter. Also ein wunderschönes Lied, Sakramentslied, berühmteste von Thomas von Aquin. Das Gedicht zum Fronleichnam. Und dann haben schon mal so gesungen und so, dann kam ich aufs Gymnasium und hatte kaum ein paar Brocken Latein, da merkte ich, was die für Unsinn singen. Ja, die können natürlich, die können ja gar kein Latein, ja, die haben dann irgendwas so gehört und mitgehört und haben dann irgendwie so ein Wortbrei dann mitgesungen. Und da habe ich mich natürlich weggesetzt und von hinten dann didaktisch laut durch den Latein gesungen. So. Aber der Entscheidungspunkt ist ja was anderes. In dieser Sprache ist einfach sehr viel religiöse Erfahrung sozusagen, hat sich da niedergeschlagen, das ist damit verwoben, das ist jetzt eins geworden. Und das nimmt man weg und setzt eine Sprache gegen die, mit der wir so eine Erfahrung spielen, vielleicht in 500 Jahren, vielleicht. Ja, das sind irrsinnig lange Prozesse und deswegen sind das also wirklich brutale Akte, das zu ändern, wenn man nichts Äquivalentes an die Stelle setzen kann, wie das der Luther geschafft hat. Also, das hat ja auch einige Zeit gedauert, aber dann hat das gegriffen und die Leute sind mit ihrem ganzen religiösen Erlebnis da reingegangen. Aber hier ist es künstlich. Das ist künstlich gewesen. Sieht man ja auch hier, sehr interessantes Phänomen hier bei den Herrn Richters, das ist die Satz 14. Mit welcher Inbrunst wird das gesungen? Also es ist offenbar gar nicht nötig, dass man die Alltagssprache nimmt, sondern eine Sprache, wo eben sehr viele religiöse Erlebnisse und Erfahrungen verbunden sind. Und das gilt genauso auch für die Gebäude, für die Räume, heiligen Räume und sowas. Also, und auch die Struktur des Raumes. Also, die katholische Kirche hat ja mit dem Zweiten Vatikan den Altar in die Mitte gestellt. Der Priester dreht sich jetzt rum. Ja, der hantiert jetzt so. Drückt doch und dann ist er. Ja, vor der Kirche. Ja. Der Priester ist nicht nach der katholischen Kirche einfach Maler. Wenn der nämlich das Brot isst und trinkt, dann macht er das so. Nicht so machen. Das ist Empathie. Das werden selbst wir nicht sehen. Als Messdiener, nicht? Wenn die dann das so anfangen. Das ist nämlich heimlich und schlimm, weil er redet auch ganz leicht. Und das heißt, er ist sozusagen ganz allein für sich und mit seinem Gott allein. Und im Übrigen hantiert er ja nur herum, um diesem Gott was zu tun. Es gibt ja nur die Predigt und das Dominus und Bistum und den Segen. Also das ist ganz voll. Selbst die Lektüre der Texte ist zu dem Gott gerichtet. Ja, und das haben die jetzt rumgedreht. Das ist der Priester dann reden nur noch mit dem Volk. Das sind ja kaum mehr Leute da. Ja, ich meine, das ist ja auch noch so komisch. Das kommt ja gar keiner. Obwohl sie doch so volksnah angeblich durch die geworden sind. Und so. Und ich muss mir angucken, wie so ein Priester da so einen hochschlägt. Ja, das ist halt das schamlos. Das wirklich zu sehen, ist das schamlos, was sie machen. Ja? Und sie verstehen das nicht. Sie denken, wir müssen uns ja mit dem Volk zusammen zu tun, das Volk versammelt sich und wir sind alle eine Gemeinde. Ja? Und das ist ein grober Irrtum. Und die Leute, das merkt man auch ganz deutlich, beziehen sich immer mehr zurück aus dieser Form von Liturgie. Aber es fehlt davon, dass der heilige Raum selbst zerstört wird. Nicht? Denn diese mittelalterlichen Kirche, wenn, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, also sowas hat es noch nie gegeben, dass eine Mitte, ich meine, da soll ein Kuhstall draus machen, dann wird das jetzt nicht so verändert. Ja? Ich glaube, der Altar wenigstens. Jetzt stellen sie die Kirchenchöre vor den Hauptaltar. Und die zeigen diesem Gott ihren Rücken und Hintern. Aber sie verstehen das nicht, haben keine Filme dafür. Und das sind die heiligen Preise in der römischen Kirche. Und Kühn und solche Leute, dass sie das ja gefördert haben und gefordert haben. Ganz aggressiv. Während die oberste Spitze jetzt sehr unsicher wird. Offenbar versucht das wieder ein bisschen zu verändern.
Ich denke, man kann sich aber hinter dem Latein oder dem Sanskrit ja auch verstecken, wenn man etwas in seiner Muttersprache sagt, dann ist es viel direkter. Wenn man das Ding für Krishna Namami, also das Verehrung bei Krishna, ich finde, das klingt viel. Ich bin ferner, als wenn ich sage, also ich würde sagen, Krishna, ich liebe dich. Das ist unheimlich persönlich, das ist klar, wenn ich das in meiner Muttersprache für ihn sage, als wenn ich da etwas in den Latein oder das Krishna sage. Also ich finde, es ist eigentlich wichtig, dass man mit seinem Gebet in seiner Muttersprache spricht.
Also die Gebete, sind immer in der eigenen Sprache.
Oder auch die Predigt, ich meine, wenn derjenige, der predigt, das sich selbst erlebt hat und das in meiner Muttersprache sagt, ich glaube, dann berührt sich das viel tiefer. Also wenn jemand das vom Klang her, wo es vielleicht, wie gesagt, eine Schwingung hat, aber doch, wo man versteht, dass er von diesem, es hat eine Klangschwingung, das ist eine ganz andere Art von Wirkung. Aber ich glaube, es wichtig ist natürlich, dass derjenige, der predigt, mit dem eigenen Erleben dahinter steht und in einer Schwingung ist und sich dann mitschwingen lässt. Aber ich denke, dass das eigentlich auch einen Vorteil haben kann, wenn der Kirche auf Deutsch gekriegt.
Ja, aber das ist ja schon alles, was es so.
Das war eben gesagt, wurde das.
Nein, es geht nicht um. Es geht nicht um die Brech, wenn man sich ans Volk wendet. Also da ist das Dominus Vobiscum vielleicht. Das hätte man ja dann können.
Also wir hatten diese Hinsicht, also am meisten an solchen Gegner, also gehacht habe ich das als im Zeichen der Studenten bei uns, auf einmal diese Sitte aufkam, beim Gebet muss ich etwas. Muss ich meine eigene Lage erfiltern. Ja. Ich muss also festhalten, wie es mit mir steht vor Gott und daher kann ich Lobpreis und Gebet situieren, hat man das genannt. Also zum Gebet gehört das Situieren. Das ist eine entsetzliche Situation. Also wenn man irgendwo in einem Gremium war, wo Gebete formuliert wurden und dieses Situieren, das dann mit gedrechselnden Worten irgendwie die eigene Situation umgeben wollte, damit es auch jetzt zum Gebet erhoben. Und so war Gottes Gebet.
Das ist der Anthropozentrismus.
Das ist der Anthropozentrismus.
Das ist die Einbau. Ja. Ja. Selbst ist ein Mittelpunkt.
Ja.
Das ist genau, was in der Liturgie-Reform passiert ist.
Ja.
Bei der Anthropozentrismus.
Ja. Das war aber nicht so, ne? War da einer der Vorreiter von mir.
Ja, das ist ja natürlich mein Errichten einer Fassade.
Ja,
ja. Und dann
ja.
Dieser persönliche Bezug
verloren. Und wenn Gebete formuliert wurden, nach diesem Schema, hat es eine unheimliche Zeit eingenommen, bis die Leute nachher so weit waren und haben sich situiert. Das ist also eine Nachschau, wie man sich nicht unangenehm vorstellen kann.
Hast du auch viel
gesehen?
Hallo, jetzt kommt eine Rede.
Ja. Das ist
allerwertig. Erkennt sich doch im
Sagen wir mal, danke. richtiges spirituelle Erlebnis ist und von anderen Dingen unterscheiden kann. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf diesen Lichtausfall ein religiöses oder ein sagen wir mal, ein Eingreifen des göttlichen Erlebnisses in unsere Welt sichten würde, das würde technisch behandelt werden. Das würde sicher ausgesprochen werden.
Beten halt, haben wir von Bitten. Bedeutet, man bittet Gott auf jeden Fall um das für einen selber. Ja. Das ist ja schon so traditioniert in der Sprache. Also, die Verherrlichung jetzt Gottes eigentlich nur dann. Ja, aber das ist nicht so. Der Lobpreis Gottes findet im Zentrum der Liturgie. Das ist der Lobpreis Gottes. Das ist der A priori. Ja. Und zum Beispiel auch die Mönche haben nichts anderes zu tun, als Psalmen zu beten. Immer im Lobpreis Gottes enden. Also das ist schon da, nur wenn man davon mal Gebrauch macht, versteht das auch jemand. Ich habe jetzt mal schon auf unserer Küchenwoche gesagt, ja wozu ist das Ganze, ne? Ich sage zum Lobpreis Gottes, also was die Kirche überhaupt machen soll, das war natürlich klar, das war ein Sozialprogramm und all sowas, also der Lobpreis Gottes. Und dann haben sie mich mal angeguckt. Ja, ich wollte nur mal drauf stoßen, nicht, dass es noch eine andere Dimension gibt, als schlecht gemachte Politik da eben zu machen. Es mag ja sein, dass wir da noch nicht erfahren sind, weil das schon ein bisschen weg ist, lange weg ist oder so, dann fangen wir halt mal wieder an. Aber das ist eindeutig, also auch in der christlichen Tradition, dass der Sinn der menschlichen Existenz der Lobpreis Gottes ist.
Ich hätte eine, glaube ich, doch sehr wichtige, also wir können ja sehen, ob es eine wichtige Frage ist. Und zum Schluss noch, ich hatte schon eines von Ihnen angesprochen, möchte aber diese Frage nochmal im Plenum, also vor allem stellen. Was für Modelle gibt es, um das, was wir heute angefangen haben, weiter zu treiben oder weiter zu tragen. Ich frage deswegen, weil ich, als wir anfingen, dieses zu planen, ich hatte mit Edmund gesprochen und er hatte das gesagt, warum machen wir nicht so etwas? Ich hatte ein paar Vorschläge gehabt, wen wir alles noch einladen können, aber Edmund sagte meines, also Professor Weber sagte meines Erachtens der Weise, nein, lass uns das im Kleinkreis erst einmal machen, solche Gespräche, damit wir uns richtig auch einbringen können. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel gerade für Sie als Professoren angenommen, wir hätten den bekannten Schiedenkron eingeladen, vorausgesetzt, er wäre gekommen, vielleicht hätten Sie sich anders geäußert. Oder vielleicht hätte ich mich anders geäußert, wenn irgendeiner aus dem spirituellen Feld da ist, mit dem ich noch was vorhabe, sozusagen. Mit anderen Worten, wir haben es jetzt mal in diesem kleinen Kreis belassen. Aber ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass man unter wirklich engagierten Leuten, dass man den Kreis ein bisschen weiten könnte, und noch andere Leute das zuziehen könnte. Ich habe immer wieder gemerkt, weil ich sehr, sehr viele Sachen schon veranstaltet habe, dass man, wenn man eine Sache richtig voll machen will, dann muss man wirklich viele Leute einladen. 5 werden immer auffallen oder 10 oder andere, die sind ganz froh, wenn das Kind krank ist oder ein Schatten von Krankheit zeigt, und dann nicht kommen zu müssen, weil man doch noch was in einem Fernsehsendung hat am Abend. Also ich möchte, dass niemanden unterschieden, der nicht gekommen ist, aber so ist das nun mal im menschlichen Leben. Könnte man sowas vielleicht in der Zukunft wiederholen, vielleicht in einem erweiterten Kreis wiederholen, sollte man es vielleicht im gleichen Kreis machen. Was kann daraus werden aus solchen Gesprächen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wenn man so etwas hingeht, dann muss man immer da muss man sich vorstellen, was kommt dabei raus. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn man Krishna Chetra Prabhu machen sowas nochmal. Wie sollte sie das organisieren, sodass es für sie alle oder für uns alle attraktiv und vielleicht sogar noch attraktiver ist, nochmal zu kommen zu eben so einem Thema? Ist meine Frage, where do we go from here? Also wo gehen wir von hier aus? In was könnten wir noch machen? Sollten wir vielleicht das einmal jetzt erstmal sickern lassen, was wir erlebt haben heute und uns später darüber nachdenken? Ist es gut, jetzt darüber zu sprechen? Das ist meine Frage.
Ich würde mal sagen, das ist genau die passende Frage, glaube ich, in diesem Moment. Denn die Frage war hier. Ich höre mich also höchst begeistert im ganzen Geschehen und denke, irgendwie soll das weitergehen. Ich weiß nicht wie, aber ich hoffe, sagen wir mal so, dass es irgendwie weitergeht. Das ist ein wichtiges Thema. Und nicht nur für uns.
Sehr inspirierend und man lernt viel voneinander. Soll aber jeden Fall weitergehen. Ich wäre auch. Aber man muss sich ja auch organisieren.
Ich denke, dass es viele Leute gibt, die man einladen könnte. Nicht in die Masse, aber soll ich.
Es ist ja nur häufig gewesen, dass einige nicht kommen konnten, die vorgesehen waren. Ich denke, dass ich hoffe, dass ich damit niemandem zu nahe trete, aber das ziehe ich mich selber ein. Ich denke, wenn wir noch etwas mehr Vielfalt von den Traditionslinien dabei gehabt hätten, das hätte uns sicher alle noch zusätzlich interessiert. Weil das ist, glaube ich, schon, wenn man jetzt den Grundbegriff meinetwegen der vergleichenden Liturgie nimmt, dann bräuchte man verschiedene Liturgien, die man vielleicht noch zusätzlich da mit einbeziehen könnte. Und das finde ich insofern wäre es auch interessant, eben Vertreter von einer Tradition, die in dieser Tradition leben, und dann eben diejenigen, die vielleicht auch wissenschaftlich verschiedene Traditionen betrachten und versuchen zu verstehen und zu überschauen. Ich denke, diese Kombination ist, glaube ich, ganz interessant, weil ich glaube, dass es eine ganze Menge Traditionslinien gibt, die vielleicht mit der Religionswissenschaft bisher auch wenig konfrontiert gewesen sind. Gut, und die Theologen behaupten immer, sie machen ihre eigene Religionswissenschaft. So, also da könnte ich mir eine Bereicherung vorstellen, aber man muss tatsächlich drüber nachdenken, wie man dann den Personenkreis gestaltet, weil ein offenes Gespräch oder Gedankenaustausch wird eben schwieriger, wenn man das Gefühl hat, ja, entweder jemand, der plötzlich nur noch dagegen schießt, gegen den Prozess, der vielleicht da stattfinden will, oder wo man auch, sagen wir mal, das Empfinden hat, so, was trägt jemand dann aus so einer Gruppe heraus? Es gehört ja auch ein bisschen Vertrauen dazu, wenn man sich äußert. Aber wenn man vielleicht darüber so konkret nachdenkt und vielleicht auch im Vorgespräch versucht, so das mal abzutasten, wo persönlicher Kontakt da hat, dann lässt sich ja fruchtbar andere oder auch in wechselnden Besetzungen solche Treffen zu machen. Ich denke, dass das schon sehr gut.
Vielleicht die Frage auch, ich stelle auch, dass wir im Rahmen hier auch angemessen ist, wenn das Vertreter sind von verschiedenen Bereichen oder Gebieten, ob das dann der richtige Ort hier ist. Also wenn Sie das immer fragen, also...
Können ja auch die Orte wechseln, kann man ja auch anders meine Stellung.
Ob das jetzt einflussreicher oder damit, dann wird das beeinflusst, wie sehen Sie das, also so...
Ich glaube, das muss nur Herrn Professor Lehrhardt fragen, weil wir anderen kennen uns fast freundschaftlich. Also
ja, aber so nah, aber ich meine, das, was eben hier ist, das ist der Raum, das ist ja, wenn wir über auf einem interreligiösen Austausch sprechen oder über verschiedene Liturgien auch von verschiedenen Religionen, dann ist ja die Frage auch dann schon stark beeinflusst die Thematik, wenn das halt hier ist. Also ich hätte mich das als Sprache gesagt, oder ob man jetzt einen sogenannten neutralen Ort wählen sollte.
Nur was zu den Personenkreis sagen. Für mich ist das die Konditzession von euch. Ich wähle mir inzwischen genau aus, mit dem ich rede. Und ich habe kein Interesse, mich von irgendjemandem missbrauchen zu lassen. Und jemand muss sich als würdig in meinen Augen arbeiten. Für mich. Sonst mache ich das nicht mehr. Weil ich auch weiß, ich habe nichts davon. Und wenn ich mir das Thema angucke, das wir heute angefangen haben, wir sind in die Anfangsgründe eingestiegen. Natürlich hat der eine oder andere tiefere Erkenntnisse, aber die müssen natürlich auch erstmal herauskommen und vermittelt werden. Und ich denke, wir haben jetzt mal so einen Einblick bekommen, ein Schwergewicht, so als ich mir das auch vorgestellt, der Vaishnava-Liturgie. Also es war ein Überblick, ein Einblick mal. Aber das schon ein bisschen durch kleine Statements von anderen Liturgien sozusagen anzureichern, mal so ein kleines Gefühl dafür zu kriegen, dass also da möglicherweise doch, was du sagtest, du glaube ich, oder ja, was du sagtest, das mit der Verwandtschaft und ähnlich, ne? Also dieses Gefühl einfach mal zunächst mal zu entwickeln, denn das ist ja das erste Mal, dass wir das überhaupt machen. Ja, also das, und ich finde es auch wahrhaftig, dass von eurer Seite die Bereitschaft ist, sich auf sowas dann überhaupt mal einzulassen, zu sagen, ja, das ist nicht alles, dass die mal ein Teufelsdienst oder sonst was, oder Dämonendienst oder dergleichen, sondern vielleicht ist da auch durch Namenwerk gezogen. Ja. Also ich denke, dass so eine solche Voraussetzung einfach da sein muss, dass das so ein Unternehmen fruchtbar ist. Und ich denke, was ich mir das vorstellen kann, ist, vielleicht einen kleinen erweiterten Kreis, aber Leute, die, wie gesagt, diese Empathie haben. Also sonst hat das für mich keinen Zweck. Also sonst fahre ich dann nach Hause, wenn ich das merke, dass wir auch ins Detail gehen müssen. Also wir müssen uns jetzt mal die Liturgie, gute Liturgie vornehmen und da wirklich mal ein Detail mit der russisch-orthodoxen zum Beispiel vergleichen, oder mit der katholischen. Wir müssen uns die Sätze einfach mal vornehmen. Also ich habe das ja auch so rausgezogen jetzt aus bestimmten Sätzen oder Handlungen, die in so einer Liturgie ablaufen. Aber dass man minutiös analysiert, um überhaupt sozusagen mal ein irgendwie geartetes Urteil fällen zu können über diese Liturgien. Und ich denke, da sind wir noch weit weg. Das können wir aber auch noch nicht. Und ich denke, das ist wichtig, denn wenn wir das mal prototypisch machen und sozusagen uns mal so durchgearbeitet haben, so viele mehrere Sitzungen, dann kann man auch öffentlich werden damit. Also deswegen habe ich also auch eine zusätzliche Abnahme noch gegen große Veranstaltungen, dann sitzen da Leute, lauter unvorbereitete Leute dran. Also das ist, weil auch wir unvorbereitet sind, auch gut ist, wenn die russisch-orthodoxe Liturgie unvorbereitet ist, dann weiß man sich, die kannst du vielleicht noch in der Kindheit vom Gefühl her. Aber auch die Tänze oder katholische Liturgie und so. Und was die Religionswissenschaft oder die Theologie da noch wiederum dazu sagen, das wissen wir ja im vergleichenden Rahmen nicht. Ich denke, das ist das, was wir auch erstmal aneignen müssen und dann kann man auch öffentlich
erklären. Edmund, das war ein sehr guter Beitrag. Und da muss ich fragen, wenn man mal eine Reise macht oder etwas zusammen macht, hat man ungefähr eine Zielvorstellung. Man macht vielleicht nicht das Ziel, man macht, sagen wir, sind flexibel. Wir sehen mal, wenn wir 50 Kilometer hinter uns gebracht haben, aber ob wir tatsächlich dieses Ziel anstreben oder eines, das auf dem Weg liegt. Aber man hat schon mal eine Richtung, in die man hinein losgeht. Wäre die Richtung, die du dir vorstellen könntest, ja, etwas zu erarbeiten, exaktes Verständnis zur Arbeit, damit man später mal, also mit anderen Worten, wo geht das hin, diese Reise, zu der, die du dir vorstellen könntest? Denn wir sind ja alle reisebereit, weil wir das erheben, also ich weiß nicht, ich spreche für mich, einfach schön zusammenzusitzen und über tiefe religiöse Dinge zu hören und zu sprechen. Also wo geht das Ganze ungefähr, mit anderen Worten, das ist ein bisschen. Du hast vielleicht schon etwas in dir drin, eine Ahnung und ein Gefühl, aber mir jetzt im Augenblick ist das ein bisschen zu unklar und vielleicht, also ich wüsste jetzt nicht genau, was ein nächstes Treffen bringen müsste. So, du weißt, was ich meine, dass da für Elemente drin sein sollten, um attraktiv zu sein für dich, was hast du für Ideen, die du da verfolgst? Ich glaube, hast du da schon drüber nachgedacht oder wenn du jetzt nachdenken, wo du das zuerst mal hörst, diese Frage.
Meine Leute, ist ganz klar, das ist auch Frage der interliturgischen Kultur.
Oh ja,
das ist schon klar. Und wir haben ja das aus der protestantischen und katholischen, dann wissen wir ja, was das für ein Theater gemacht wird in diesem Bereich.
Ja.
Und wir haben letztlich gekämpft, gerade an dem Punkt, die Katholiken stammen ja gerade, was wir hier schon mehrfach gesagt haben, der Stellenwert des Lobpreises Gottes in neuen liturgischen Entwürfen.
Ja.
Sowohl bei uns, bisher, gehandhabt hat. Ja, also wenn man so ja. Die Voraussetzung hat, irgendwie wird es jede Weise in diesen unterschiedlichen Liturgien, der Lobpreis Gottes sozusagen gesungen, das ist eine solide Basis für die Arbeit.
Ja.
Und der nächste Schritt, konkrete Schritt wäre für mich jetzt zu sagen, also bringen wir die Sachen mal um, nehmen wir uns mal am besten die orthodoxe Liturgie vor, und dann aber mal genauer, wir lesen uns all die Texte mal durch, das ist sehr kompliziert, das kann man alles gar nicht so ad hoc verstehen. Und so versuchen aber jetzt mal sozusagen von der Weichnerer-Seite aus diese Sache zu interpretieren. Und man sagt, also da seht ihr was von uns und das ist aber deutlich anders und so etwas.
Ja.
Also das war jetzt umgedreht zu machen. Und können wir es ja nur begrenzt machen.
Müssen wir einen Experten laden oder einen von uns beauftragen, der total der ein Experte wird auf dem Bereich? Oder?
Ja, das ist nicht so einfach. Wenn die orthodoxe Leute müssen wir suchen, dann der wird das entschieden ablehnen, dass das weiter mit euch halt zu tun
hat. Ich weiß.
Das ist der Punkt und das will ich nicht. Mit solchen Leuten hat es keinen Sinn zu diskutieren.
Mich hat der führende orthodoxe Mensch in Serbien nach einer Diskussion, die für mich total rumgelaufen war, also ich war, habe alles erklären können und so weiter, hat er in der Universität gesagt, ich habe den gelben Teufel getroffen. Also ich wurde plötzlich sehr bekannt durch dieses Gespräch. Das ist
ich denke, wir kennen das auch selber. Also ich denke schon, dass ich da genug Kenntnisse habe und die Natascha genauso. Also das können wir schon interpretieren. Ich überlasse das sowieso nicht den Theologen, diese Texte, die drei Uhr machen. Und ich denke, das kriegen wir hin. Also ich kenne das ein gutes Modell, man könnte auch mit der katholischen Liturgie anfangen. Aber zum Beispiel, was auch Rita gesagt hat, dass er dauernd neue Entwürfe da sind. Das heißt, das ist eine rasante Entwicklung, die gar nicht kompetent kritisiert wird. Das ist wirklich so. Also schon gar nicht von der interliturgischen oder also interreligiösen Warte aus betrachtet. Und Leute, die sagen, also wir lassen es nicht mehr zu, dass die Liturgien Menschen trennen. Das ist der Punkt. Dazu werden sie benutzt heute. Konsequent benutzt. Also das wäre mein Konzept am Anfang, zu sagen, gucken wir uns das doch mal an und interpretieren das mal von der liturgischen Erfahrung der Weichnerer. Ja. Also könnt ihr auch mal so ein Video drin, die Steffi hat ja mal ganz früh ein Video angefertigt.
Ja.
Weil das finde ich ganz interessant, aber anderes Material kann man da auch mehr veranschaulichen. So, sagen wir mal, didaktisches Material, dass man da mal einsteigen kann. Also ich kann Phasen erklären und sowas.
Im Detail offenbart sich da doch bei dieser Frage, bei Liturgie und so ein Ding. Da wird das interessant, das stimmt. Ja.
Schön, das haben wir genau 19 Uhr.
Ja,
was ist das Bild? Ja, genau, also ich danke mich bei allen. Namen derer, die Organisation, die Planung vorbereitet haben, das ganz besonders bei den Damen. Also vielen herzlichen Dank für die vielen Mühe, die vielen Telefonate, Missverständnisse, Unterlassungshünden unserer Zeit.
Und
all diese wunderbaren Dinge. Also vielen herzlichen Dank. Und aber auch vielen